DW Menschen und Märkte.
Draghi hält Kurs, der Euro bleibt billig. Falscher Kurs, europäisch-afrikanische Freihandelsabkommen in der Kritik. Wieder auf Kurs, ein Start-up schafft es durch Flexibilität zum Erfolg. Und vom Atlantik in den Pazifik, das soll in einigen Jahren auch Schiffen möglich sein, die Kurs auf Nicaragua genommen haben. Das sind die Themen in unserem zum Schluss richtig maritimen Podcast, zu dem Sie Dirk-Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Die Antwort der EZB auf die Schuldenkrise ist die gleiche, die auch die US-amerikanische Notenbank Fed gegeben hatte. Liquidität um jeden Preis. Dazu wurde das Geld billig gemacht wie nie. Während die Fed diesen Kurs jetzt wieder korrigiert und langsam und ganz vorsichtig wieder ruhiges Wasser ansteuert, ist die EZB noch nicht so weit. Deren Präsident Mario Draghi hat angekündigt, jetzt erstmal so weiterzumachen. Das war auch Thema beim European Banking Congress in Frankfurt. Judith Kösters ist für Sie dabei.
Mit ein paar wenigen Worten kann EZB-Präsident Mario Draghi Aktien- und Währungskurse weltweit beeinflussen. Das war so in seiner berühmten Whatever it takes-Rede, in der er vor 1,5 Jahren versprach, die Europäische Zentralbank werde alles tun, um den Euro zu retten, woraufhin sich die Staatsanleihenmärkte mit einem Schlag beruhigten. So einen Moment gab es in etwas kleiner heute wieder. Auf dem Europäischen Bankenkongress in der Frankfurter Alten Oper erklärte Mario Draghi unter anderem:
We will continue to meet our responsibility. We will do what we must to raise inflation and inflation expectations as fast as possible as our price stability mandate require us.
Die EZB werde ihrer Verantwortung gerecht werden. Sie werde alles tun, die derzeit extrem niedrigen Inflationsraten und Inflationserwartungen so schnell wie möglich wieder in Richtung der offiziell angepeilten 2% zu bringen. Kaum hatte Draghi das gesagt, stiegen an den Börsen die Aktienkurse. Normalerweise sorgt eine Zentralbank für mehr Inflation, indem sie die Leitzinsen senkt. Nur der Hauptrefinanzierungssatz für die Banken in der Eurozone liegt schon fast bei Null, der Einlagenzins sogar bei -0,2%. Draghi hat mehrmals erklärt, das Ende der Fahnenstange beim Leitzins sei damit erreicht. Bleiben also nur Sondermaßnahmen, um die Inflation anzuheizen. Längerfristige Extrakredite für die Banken und Ankäufe von Pfandbriefen und verbrieften Krediten, damit experimentiert die Zentralbank bereits herum. Der nächste Schritt wäre nun, den Banken im großen Stil Unternehmens- und Staatsanleihen abzukaufen, um so noch mehr zusätzliches Geld in Umlauf zu bringen. Seit Monaten wird darüber spekuliert, dass die EZB Anfang 2015 genau das tun könnte. Das Wort Staatsanleihenkäufe benutzte Draghi zwar heute nicht, aber er sagte:
If on its current trajectory our policy is not effective enough,
wenn unsere aktuellen Maßnahmen nicht reichen oder wenn sich noch neue zusätzliche Risiken für die Inflation auftun, dann erhöhen wir den Druck und kaufen gegebenenfalls schneller mehr und andere Arten von Papieren.
In Deutschland sehen viele die geplanten Käufe kritisch. Allen voran Jens Weidmann, Präsident der Deutschen Bundesbank und damit auch der deutsche Vertreter im Rat der EZB. Für Joachim Fels, Chefvolkswirt der Investmentbank Morgan Stanley dagegen, hat die EZB kaum eine andere Wahl, als Staatsanleihen aufzukaufen.
Die EZB hat ein Glaubwürdigkeitsproblem. Die EZB hat ein Ziel für die Inflationsrate von knapp 2%. Die aktuelle Inflationsrate liegt knapp über Null. Und die Inflationserwartungen sinken und sinken. Deswegen muss sie eigentlich geldpolitisch alles machen, um die Inflation wieder auf das Ziel zu bringen, das sie sich selbst gegeben hat.
Ähnlich sieht das der US-Ökonom Adam Posen und forderte sogar, die EZB müsse jetzt schon handeln. Dass Bundesbankchef Jens Weidmann und die deutsche Kanzlerin Angela Merkel sich gegen die Staatsanleihenkäufe stellten, das sei falsch.
Now, why should the rest of Europe tolerate that from Jens Weidmann and about Angela Merkel? They should not.
Deutschland dürfe mit seinem Veto nicht den Rest Europas blockieren, sagte Posen. Bundesbankchef Jens Weidmann war übrigens auch auf dem Kongress. Zum Thema Staatsanleihenkäufe sagte er heute nur: kein Kommentar.
Soweit Judith Kösters aus Frankfurt. Die EU hat sich viel Mühe gegeben, um das Freihandelsabkommen mit den Ländern der Ostafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft durch mehrere bilaterale Abkommen, sogenannte EPAs, mit den einzelnen Ländern zu ersetzen. Diese Verträge sind aber sehr umstritten, zwingen sie doch die Vertragspartner, ihre Zölle im gegenseitigen Handel abzuschaffen. Kritiker befürchten, dass vielen afrikanischen Kleinbauern dadurch der Bankrott droht. Linda Stauder erklärt, warum.
Produkte aus der EU werden unser Land überschwemmen und dann sind wir erledigt. Justus Lavi klingt ziemlich verbittert, wenn er über das neue Handelsabkommen mit der EU spricht. Er vertritt Kenias Kleinbauern und damit rund 80% aller Farmer des Landes. Die können gegen subventioniertes Obst und Gemüse aus Europa nicht konkurrieren, sagt er, genauso wenig wie die einheimischen Viehzüchter. Wenn wir Milch oder Fleisch zum Beispiel aus Dänemark hierher bringen, heißt das, die Maasai verlieren den Markt für ihre Tiere. Tausende werden so in Armut gestürzt. Das Freihandelsabkommen, das die kleinen Leute in Kenia so erzürnt, heißt Economic Partnership Agreement oder kurz EPA. Eine Neuauflage von älteren Abkommen, die längst nicht mehr gelten, weil sie gegen die Regeln der Welthandelsorganisation verstoßen haben. Das neue EPA tut das nicht, ist aber auch längst nicht so vorteilhaft für die ärmeren Handelspartner der EU, klagt Frederick Njehu von der Kenya Human Rights Commission.
It's a very bad deal.
Das ist ein sehr schlechter Deal. Was die EU alles von der Ostafrikanischen Gemeinschaft verlangt hat, kann die nicht verkraften. Besonders die Liberalisierung von 82,6% des Marktes. Das bedeutet die Abschaffung praktisch aller Importzölle über die nächsten 15 Jahre. Farmer, Viehzüchter und Handwerker in Ostafrika müssen also in Zukunft direkt mit den Europäern konkurrieren, ohne den Schutz durch Zölle, die Importe aus der EU teurer machen. Und das bedeutet für viele das Aus. Auf der anderen Seite verbietet das EPA auch, dass die Länder Ostafrikas ihre Rohstoffexporte durch Steuern und Gebühren teurer machen.
The EU knows very well.
Die EU weiß ganz genau, was sie von dieser Region will. Sicherstellen, dass sie billige Rohstoffe ohne Zusatzkosten bekommt. Wir sind lediglich ein Rohstofflager für sie. Und das ist eine traurige Situation. Ohne die bisher erhobenen Ausfuhrsteuern hat Ostafrika nicht genug Geld, um eigene Industrien aufzubauen, qualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen und irgendwann mehr zu sein als Rohstofflieferant für die Industriestaaten. Im Gegenzug dürfen die Länder Ostafrikas zwar ihre Produkte ebenfalls zollfrei in der EU verkaufen, wie bisher, aber davon profitiert vor allem eine Branche, die Blumenzüchter. Die sind dann auch hochzufrieden mit dem EPA. Dieser Deal ist wichtig für Kenia. Er bedeutet Berechenbarkeit im Handel mit der EU. Alle Beteiligten können langfristig planen für die Entwicklung der Gartenbauindustrie in diesem Land. So Jane Ngige vom Kenya Flower Council. Der Export von Blumen ist einer der vier größten Devisenbringer in Kenia. Ein guter Ansatzpunkt für Druck von Seiten der EU. Weil die Ostafrikanische Gemeinschaft das EPA auch nach gut 10 Jahren Verhandlungen immer noch nicht unterzeichnen wollte, verlangen die Europäer seit dem 1. Oktober dieses Jahres Zoll für Blumen aus Kenia. Sie haben die Ostafrikaner ständig und von allen Seiten unter Druck gesetzt. Wir stoppen euren Marktzugang. Wir setzen Fristen. Sie waren absolut hartnäckig und haben uns die Pistole auf die Brust gesetzt. Entweder ihr unterschreibt oder wir verpassen euch einen Kopfschuss. Vor gut 4 Wochen haben die Ostafrikaner schließlich nachgegeben und unterzeichnet. Das EPA muss allerdings noch von allen Beteiligten ratifiziert werden, bevor es endgültig in Kraft treten kann. Die Kleinfarmer in Kenia zum Beispiel hoffen darauf, dass das Abkommen daran noch in letzter Sekunde scheitert. Denn auch noch so großzügige Entwicklungshilfe von der EU kann die Nachteile des EPA nicht ausgleichen, sagt Frederick Njehu. Die Lösung für Afrikas Entwicklung ist nicht Entwicklungshilfe, ganz und gar nicht. Die ist lediglich eine Karotte, mit der uns die EU vor der Nase herumwedelt. Und damit wedelt sie schon eine sehr lange Zeit.
Aus Nairobi berichtete Linda Staude. Kaum hatten wir vor einigen Monaten über das deutsche Start-up Elbtainer berichtet, da geriet das Projekt in ernste Schwierigkeiten. Es wurde stürmisch für Unternehmensgründer Andreas Attrott. Nun hat er seine Firma wieder in ruhige Wasser gesteuert. Meine Kollegin Zhang Danhong hat den Elbtainer-Chef Attrott in Hamburg besucht.
Nur 11 Monate nach der Firmengründung knackte die Elbtena Trading GmbH beim Umsatz die Millionenmarke. Zuversichtlich blickte der 28-jährige Containerhändler aus Hamburg Anfang 2014 auf das zweite Geschäftsjahr des jungen Unternehmens. Doch dann kam die Krise mit Russland. Das Geschäft von Andreas Atrott brach ein.
Wir haben uns ja Gott sei Dank ein Polster im letzten Jahr aufbauen können. Von dem haben wir erzählen müssen am Anfang des Jahres 2014.
Zum Glück für Atrott konzentrierten sich die Sanktionen auf den Food-Bereich. Betroffen war hauptsächlich das Geschäft mit den Kühlcontainern. Der Bereich der Standardcontainer erholte sich schnell.
Im Juni wurden die Buchungen wieder, also die sind drastisch nach oben gegangen und halten eigentlich bis heute an.
35% steuert das Russlandgeschäft dem Gesamtumsatz der Elbtena Trading GmbH bei, die neue oder gebrauchte Container vermietet oder verkauft. Dabei ist Effizienz die Triumphkarte von Andreas Atrott.
Wir haben Reedereien, die die russischen Häfen anlaufen. Mit denen arbeiten wir in der Art und Weise zusammen, dass wir den Reedereien unsere Container für diese Einwegpositionierung von Punkt A nach Russland zur Verfügung stellen. Wir dadurch vermeiden, dass die Container im leeren Zustand von Rotterdam, Antwerpen oder Hamburg nach Russland gelangen.
Effizient deshalb, weil die Container nicht leer laufen. So zahlen die Reedereien nur für den einen Weg Miete, die Elbtena verkauft die Container nach Russland ohne Transportkosten und der russische Kunde bekommt die Container zu einem guten Preis. Effizienz sei die eine Sache, Flexibilität die andere, betont der Jungunternehmer. So hat er sich seit Jahresanfang der neuen Geschäftssituation schnell angepasst.
Die Kunden haben in dieser Zeit wenig Container gekauft, aber viele Transporte angefragt.
Das muss man sich so vorstellen. Viele Containerhändler bieten den Verkauf ab München oder Stuttgart an. Der Kunde muss dann selber zusehen, wie er den Container dahin bekommt, wo er ihn haben will. Da Atrott und sein Kollege Lars Graulo beide aus dem Speditionsgeschäft kamen, wurden die alten Kontakte aktiviert und ein flächendeckendes Transportnetz für Container aufgespannt. Und Transporte haben den Verkauf wieder angekurbelt. Denn warum über zwei Händler, wenn man alles aus einer Hand haben kann?
Ein Ansprechpartner ist dem Kunden meistens lieber, als wenn er sich an mehrere Instanzen wenden muss.
Mit den Transporten kamen die Hinterlanddepots.
Wir haben uns natürlich darüber Gedanken gemacht und haben die deutschen Hinterlanddepots haben mit den Kontrakte geschlossen, sodass wir halt in der Lage waren, in Deutschland an jedem Standort, der eigentlich wirtschaftlich wichtig ist, einen Depotstock zu eröffnen, um dort unsere Container zu lagern.
Innerhalb von wenigen Monaten haben Atrott und Graulo 26 Depots in Deutschland aufgebaut. So haben sie permanent 300 bis 400 Container abrufbereit. Unter den Käufern finden sich vermehrt Privatpersonen.
Viele Privatkunden stellen sich Container halt, wie gesagt, zu Lagerzwecken hin oder bauen sich die Container in kleine Gartenparzellen um oder aus, stoßen so auf das Interesse des Containers, also zweckentfremden quasi als Wohnhaus oder als sonst was.
Um diese neue Kundengruppe zu bedienen, plant Elbtena die erste Fusion mit einer Firma in Stuttgart, die ein Containerportal betreibt. Nächste Woche wird es soweit sein. Der Portalbetreiber ist übrigens durch den Bericht der Deutschen Welle auf die Elbtena Trading GmbH aufmerksam geworden.
Darauf wollte Zhang Danhong in aller Bescheidenheit einmal hingewiesen haben. Sollte Andreas Atrott diesen Podcast hören, dann wird ihn unser letzter Bericht bestimmt auch interessieren, handelt er doch im weiteren Sinne auch vom Handel auf den Meeren. Der Suezkanal, der Nordostseekanal, der Panamakanal, sie alle sind Meisterleistungen der Ingenieurskunst und jedes für sich ein Jahrhundertbauwerk. Ohne sie wäre der Weg von einem Meer in ein anderes viel, viel länger und deutlich teurer. Und sie sind die jeweils einzigen Abkürzungen in ihrem Seegebiet noch, denn dem Panamakanal soll jetzt Konkurrenz entstehen. Durch das zentralamerikanische Nicaragua soll ebenfalls eine Verbindung zwischen Karibik und Pazifik gebaut werden. Die Umweltverträglichkeitsprüfungen für das 278 Kilometer lange und rund 31 Milliarden Euro teure Unternehmen sollen bis Weihnachten abgeschlossen sein. Dann, so berichtet Martin Polanski, soll auch bald der erste Spatenstich erfolgen.
Für Nicaraguas Regierung ist es wie eine Art Weihnachtsgeschenk. Am 22. Dezember, kurz vor dem Fest, sollen die Bauarbeiten für den Kanal beginnen. Das sagte gestern der Vorsitzende der Kanalkommission, Paul Oquist. Zuerst sollten Versorgungswege an der Pazifikküste angelegt werden, um das riesige Projekt realisieren zu können. Die chinesischen Investoren wollen den Kanal in nur 5 Jahren errichten und dafür 50 Milliarden US-Dollar ausgeben. Allerdings liegt man schon jetzt hinter dem Zeitplan, immer noch fehlt eine vollständige Machbarkeitsstudie, auch die versprochene Umweltstudie ist längst überfällig. Naturschützer befürchten, dass der riesige Nicaragua-See und dessen wichtiges Süßwasser dauerhaft geschädigt werden könnten, zudem sollen wohl tausende Menschen enteignet und umgesiedelt werden. Die chinesischen Investoren betonen, dass der geplante Kanal die Lebensqualität der Nicaraguaner spürbar verbessern könne. Das Land ist das ärmste Mittelamerikas. Die 280 Kilometer lange Wasserstraße zwischen Atlantik und Pazifik soll dem deutlich kürzeren Panama-Kanal Konkurrenz machen. China könnte damit seinen Einfluss auf dem amerikanischen Kontinent deutlich vergrößern und zukünftig Rohstofflieferwege kontrollieren. Manche Experten bezweifeln, dass der Nicaragua-Kanal jemals realisiert wird. Zu groß und kostspielig seien die technischen Herausforderungen.
Wir werden ja sehen. Aus Mittelamerika berichtete Martin Polanski. Mit seinem Bericht endet unser Podcast für heute. Christoph Grove in der Technik und Dirk-Ulrich Kaufmann am Mikrofon sagen danke fürs Zuhören und danke für Ihr Interesse nicht nur an diesem Podcast, sondern auch an unseren anderen Angeboten in dieser Woche. Wir sind am Montag wieder für Sie da und bis dahin wünschen wir Ihnen ein erholsames Wochenende.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.